Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Die Büchse der Pandora, in dem wir einen Raum für ehrliche und offene Gespräche über psychische Erkrankungen, Trauma und die besondere Verbindung zwischen Mensch und Hund öffnen. Bitte sei dir bewusst, die Themen, die wir besprechen, können belastend sein und bei manchen Menschen starke Emotionen oder Erinnerungen auslösen. Wenn du dich gerade nicht sicher fühlst, sorge gut für dich und höre die Folge einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Alle anderen laden wir herzlich ein, mit uns diesen Raum zu betreten, indem wir Mut machen, Tabus brechen und echte Verbindung schaffen wollen. Danke, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen auf der Podcast Ranch. Heute befinden wir uns wieder hier mit einer Gästin und zwar zum Thema Die Büchse der Pandora. Also diese Serie geht heute weiter und wir haben uns jemanden eingeladen, der heute uns seine Geschichte erzählen möchte, wo wir dann auch wieder Fragen stellen dürfen, wofür wir sehr dankbar sind. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, Anja.
Hi, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf.
Super gerne. Und da natürlich dieser Podcast nichts wäre ohne the one and only Tanja. Hallo Tanja.
Hi Mädels.
Hi.
Ja. In diesem Sinne, lasst uns starten. Vielleicht hat die Tanja schon eine Frage am Anfang.
Ja, mich würde halt mal interessieren, was die Anja an Tieren hat.
Also, ich habe eine Hündin, die Fly. Die ist jetzt 13 Jahre alt, die wird im Oktober 14. Und ich habe ein Pferd, die Mary. Genau, die ist jetzt schon 27, ja.
Okay. Und was hast du für eine Hündin?
Also meine Hündin, das ist eine Mischlingshündin aus Schäferhund, Labrador und Kelpie-Mix.
Okay.
Genau.
Nur ist schon anspruchsvoll.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und was hat dich veranlasst, dich auf den Aufruf zu melden?
Also ich habe das bei euch gesehen in Instagram und das hat mich sofort angesprochen, weil es ein Thema betrifft, über das eigentlich selten so gesprochen wird oder wo sich auch viele Menschen nicht trauen, darüber zu sprechen oder das vielleicht auch teilweise ein wenig so ein Tabuthema ist. Und zwar auf dem Bezug psychische Erkrankungen und die Thematik dann mit dem Hund, mit dem Zusammenleben. Und da mich das halt betroffen hat mit der Fly und ich da ein Riesenthema mit ihr hatte, dachte ich mir, ich lasse euch mal eine Nachricht zukommen.
Ja, ich fand es ziemlich cool, weil was dich so ein bisschen aus der Masse rausgehoben hat, ist die Tatsache, dass du nämlich auch Hundetrainerin bist.
Genau, das stimmt. Ich bin jetzt seit 5 Jahren selbstständig als Hundetrainerin. Und also zu der Zeit, wo es mir schlecht ging, also wo ich auch von der Psyche her nicht so gut aufgestellt war, da war ich noch keine Hundetrainerin, aber das hat sich dann im Laufe der Jahre so ergeben. Genau, und jetzt bin ich da seit...
Aber ich sag mal so, du hast den fachlichen Hintergrund zu wissen, was das macht mit jemand. Also was das mit dir macht, was das mit dem Hund macht, wo da Zusammenhänge bestehen, wie schwierig das ist, sich da zu öffnen. Als Kunde, ja, wie schwierig das ist, aber als Trainer in eine Situation reinzukommen, wenn der Kunde dir das nicht sagt.
Genau, das ist extrem schwierig.
Genau, und das war ja das, wie ich mit Silvi überhaupt auf die Geschichte gekommen bin, weil Silvi und ich, wir beide vermuteten, ja, also es war nur eine Vermutung, aber Silvi hat ja da ein bisschen mehr, ich sag mal, Feingefühl und Sensibilität, was das Thema angeht, weil sie da ja mit mehr Berührungspunkte hat als ich. Aber wir haben beide die Vermutung gehabt, dass wir Kunden haben mit einer psychischen Erkrankung, aber du als Trainer ja auch schlecht hergehen kannst und sagen kannst, also kann das sein, dass sie eine psychische Erkrankung haben? Das fühlt sich für mich gerade so an. Ja, also es ist natürlich eine ganz blöde, ja, sensible Situation. Also ich verstehe natürlich, dass wenn jemand zu mir auf ein Seminar kommt, ein Wochenendseminar, der nicht in der Vorstellungsrunde damit unbedingt rausplatzt, ja. Aber es ist halt, es hilft halt als Information dem Trainer, weil er dann weiß, wo er mehr hingucken muss, ja. Und deshalb ist es so, sind wir überhaupt auf die Nummer gekommen?
Ja, das ist ja extrem schwierig. Und ich glaube auch nicht bloß in einem Seminar, auch in so einem 1-zu-1-Gespräch, bis sich die Leute dahingehend öffnen. Oder man dann auch, ich meine, man entwickelt ja so ein gewisses Gespür auch dafür, wo man denkt, da könnte vielleicht eine Thematik sein. Aber klar, ja, preschen die Leute damit nicht gleich vor.
Ja, und ich finde es auch schwierig, damit selber als Trainer um die Ecke zu kommen. Ja,
ja. Sehe ich auch so.
Das ist halt so, ja, das war so ein bisschen der Anhaltspunkt, wo wir im Gespräch von, ich sage jetzt mal, Hundetrainer zu Hundetrainer und von Podcastpartner zu Podcastpartner und von Freundin zu Freundin halt drüber gestolpert sind. Und dann haben wir halt gemerkt, dass das echt ein Thema ist, ja. Und was ich so krass fand, weil ich habe ja den Aufruf gemacht, während Silvi gar nicht Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen, weil das, glaube ich, in der Phase
ich
war.
Ich wusste es gar nicht.
Also erstmal wusstest du,
was
nicht.
Du da tust.
Genau, und dann war das ja auch, waren das ja auch so 2-3 Tage, wo bei euch irgendwie die Hölle zusammengebrochen ist auf Arbeit.
Ja, wie halt immer.
Und es war so krass, weil ich den Aufruf gemacht habe und es haben sich, also ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich würde mal sagen, von den 80 Leuten, die sich geschätzt gemeldet haben, waren mindestens 25 Hundetrainer dabei.
Ja, krass. Stimmt, okay, ja. Heftig.
Die selber reingeschrieben haben, dass sie selber eine psychische Erkrankung
ja.
haben. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
Ja, na, ich würde mal sagen, man will ja immer nach außen, also ich sage das jetzt so, wie ich mir das denke, nach außen das ja auch nicht so publizieren gleich, weil man ja dann irgendwo eine Schwachstelle zeigt, wo man ja eigentlich davon ausgeht, die Leute kommen ja zu einem, weil sie die Hilfe brauchen. Also das war oftmals mein Gedanke am Anfang, dass ich damit nicht rausgehen wollte, weil ich mir dachte, was denken dann die Leute? Bin ich überhaupt stabil genug, dass ich denen dann helfen kann? Aber ich glaube, wenn man das selber einmal durch hat, dass man da einen anderen Blick dann drauf wirft.
Naja, erstens mal das. Dann zum Zweiten ist ja immer die Frage, du kannst ja mit der Nummer auch durch sein, ja?
Genau, ja.
Also das sind ja nicht alle jetzt noch mittendrin in der Erkrankung, ja? Und bei mir ist es ja so, ich sage immer, ich habe ADHS. Ich bin mir auch sehr sicher, ich habe ADHS. Aber ich habe es einfach, also zu mir in meiner Zeit, Anfang der 70er, war ich halt ein wildes Kind. Kind.
Stimmt, ja.
Und ich war richtig wild, aber da ist ja keiner hergegangen und hat irgendwie gesagt, das hat ADHS oder so. Das fing ja erst so, ich sag mal, kurz bevor mein Sohn auf die Welt gekommen ist, wurde das so Thema, so Mitte 90. Von mir aus Anfang 90, ja.
Ja, das kann gut sein,
aber da
dass
war
das so
ich,
der Zeitraum war.
Da war ich 20, ja. Da war ich kurz vor meiner Hochzeit. Da war mir das dann auch egal, ob ich ADHS habe oder nicht, ja. Aber als ich dann ein Kind gekriegt habe mit ADHS und angefangen habe, diese Bögen auszufüllen für die Kinderneurologie, nach dem Motto, wir befragen mal alle im Umfeld, und schauen dann mal, was die antworten, habe ich gedacht, ja, weiß ich auch, wo es herkommt. Mhm. Weil ich die, aufgrund der Tatsache, dass ich die Bögen ausgefüllt habe, halt gedacht habe, ja, hätte ich jetzt bei mir auch überall ja ankreuzen können. Ja, also es war natürlich, und deshalb ist es jetzt bei mir nicht diagnostiziert. Ich habe jetzt nicht Brief und Siegel, ist ja auch scheißegal, weil es hilft mir nichts, ja. Aber es ist, ich bin mir schon sehr, sehr sicher.
Man muss ja auch sagen, du lebst ja auch gut damit, weil du selber deinen Weg damit gefunden hast. Also es ist jetzt nicht so akut, dass man sagt, oh Gott, ich brauche jetzt eine Diagnostik, weil ich eine Therapie brauche.
Naja, ich denke mal, es ist vielleicht ähnlich, wie es bei meinem Sohn war. Der war ja wirklich ganz, ganz schlimm, ja. Also ganz schwer, dass mich auch wirklich das ganze Umfeld angesprochen hat, von der Kinderärztin zur Dame im Hort, zum Kindergarten. Also die haben mich alle darauf angehauen. Und der hat ja auch sehr, sehr früh Medikamente gekriegt. Aber bei dem hat es ja schlagartig aufgehört, als die Hormone gekommen sind. Wir haben ja von einem Tag auf den anderen im Prinzip die komplette Medikation abgesetzt und auch nie wieder angefangen.
Krass.
Ja.
Also von dem her ist es ja dann auch immer ein bisschen die Frage, weißt du, wie weit verändert sich eine Krankheit und was bleibt letztendlich
noch individuell.
Übrig? Genau. Ja.
Wenn du erlaubst, ich möchte noch ergänzen, bei deinem Sohn ist er das Autismus-Spektrum quasi mit dabei. Mm, ne?
Genau.
Und man weiß ja heute auch, dass ADHS und Autismus oft einhergehend in verschiedenen Gewichtungen, aber das läuft oft sehr parallel. Und das ist natürlich dann etwas, was auffällt. Was ich aber okay finde, wenn das zum Beispiel im Erzieher auffällt, dass der das anspricht, natürlich in einer adäquaten, traumasensiblen Art und Weise.
Auch ja, das nicht drüber reden, aber...
Nächster Punkt, den wir da erwähnen können. Du hast da selber auch Erfahrungen mit und ich glaube, dass wir das einfach postwendend übertragen können ins Hundetraining, wie blöd man da vielleicht auch angesprochen wird, wenn man sowas mit ins Spiel bringt. Und habe ich leider auch Nachrichten bekommen, jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, dass Menschen gesagt haben, ich bin in einer akuten Depression zum Trainer gegangen sind und dann sind so Sätze gefallen wie, ja, jetzt stell dich mal nicht so an. Mhm. Und ich glaube, das ist aber nicht nur auf einen bestimmten Bereich bezogen, sondern das ist so ein gesellschaftliches Ding, wo ich immer denke, ich laufe nicht in den Schuhen von einem anderen. Und solange ich das nicht tue, ja, also so wirklich richtig mal, kann ich mir eigentlich gar kein Urteil erlauben. Also das ist da so meine persönliche
Haltung. Das sehe ich auch so, ja.
Ja, und ich denke bei dir, Anja, ich weiß nicht, gibt es denn bei dir Kunden, weil du bist jetzt schon 5 Jahre unterwegs in unserem Job, möchte ich mal sagen, wo du zum Beispiel weißt, dass die eine psychische Erkrankung haben? Also ist man da jetzt offener zum Beispiel bei dir?
Tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt niemanden dabei, der wirklich jetzt eine extreme psychische Erkrankung hat, das ich jetzt wüsste. Aber die Leute öffnen sich schon in die Richtung, dass man halt merkt, das sind irgendwelche Baustellen. Aber jetzt nicht so in das Konkrete, dass man sagt, ich leide unter Depressionen oder... keine Ahnung, hat selber eine Panikattacken oder sowas.
Ja, aber dazu müssen die erstmal wissen, dass der Hundetrainer das auch hat.
Genau, das stimmt, müsstest, ja.
Weißt du, du gehst ja nicht hin und sagst, hallo, ich bin die Anja und ich bin jetzt deine Hundetrainerin und übrigens, ich habe ein psychisches Problem, ja. Du bist ja da auch, also, das, weißt du, das müsste ja von beiden Seiten in irgendeiner Form zur Sprache kommen.
Das müssen wir kommunizieren, das stimmt.
Genau, und das ist ja auf beiden Seiten dann wahrscheinlich, jetzt, du fällst ja da auch nicht mit der Tür ins Haus.
Eben,
ja?
Genau, das ist so. Ja.
Ja, ich ja schon, weil ich arbeite traumasensibel.
Ich ja, bin du fragst explizit danach, das weiß ich, ja. Aber wie gesagt, bei mir ist das ja, also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das in den Fragebogen reinzumachen. Ja? Also auf die Idee wäre ich tatsächlich gar nicht gekommen.
Ich habe ADHS. Bin ich deswegen der richtige Hundetrainer für Sie? Moment!
Aber ich glaube, Sevi, du hast es ja auch so auf deiner Seite, dass man weiß, dass du in diese Richtung auch arbeitest, oder? Also da kommen ja dann auch absolut ganz andere Kunden zu dir, die da... wissen, hey, okay.
Deshalb war ich neugierig, ne? Ob da bei dir, weil bei mir ist es so, ich habe das sehr lange nicht kommuniziert und trotzdem haben mich exakt diese Kunden gefunden. Seitdem ich es kommuniziere, verliere ich wieder ein paar Menschen.
Okay.
Das ist so, weil ich es jetzt offen ausspreche, aber ich kann nicht mehr anders. Das ist für mich tatsächlich eine Lebenshaltung, wo ich auch nicht mehr bereit bin, dass ich die verschweige, weil so finden mich ja die Leute nicht, für die ich eben die Richtige bin. Und ja, meine Nische ist sehr klein. Ich kann natürlich auch Sitzplatz bei Fuß beibringen, aber da geht es mir so wie dir, Tanja, das ist mir dann einfach zu wenig, weil ich viel mehr bewirken kann und das natürlich auch weiß. Deshalb war ich eben neugierig bei dir, Anja, ob du irgendwie in einem Kundengespräch, ob das vielleicht mal Thema ist, wenn du, keine Ahnung, einen extrem panischen Hund hast oder so, dass du das vielleicht mit in die Waagschale wirfst. Bei dir geht es ja um Panikattacken auch, die du gehabt hast. Deshalb war ich da einfach neugierig. Ja.
Mich würde halt mal interessieren, wie sich, oder du hast ja jetzt rückwirkend ja festgestellt, dass deine Erkrankung was mit deinem Hund gemacht hat.
Also meine Erkrankung kam ja durch, ich sage mal, Verlustsängste. Und ich habe auch so einen extremen Kontrollzwang, den ich mittlerweile nicht mehr ganz so extrem habe. Aber während der Panikattackenphase war das auch ganz extrem bei mir. Und meine Hündin hat mir dann im Endeffekt genau diese Sachen gespiegelt. Aber ich habe es halt am Anfang absolut gar nicht erkannt. Also das war wirklich 1:1, hat sie mir diese Themen eigentlich aufgezeigt, die ich damals hatte, um die überhaupt aufzuarbeiten.
Kannst du das mal ein bisschen näher ausführen?
Also
was sie da zum Beispiel gezeigt hat, weil das finde ich ja richtig interessant.
Ja, die konnte zum Beispiel absolut gar nicht alleine bleiben. Das war die Hölle. Also so dieses Thema, oh Gott, ich gehe raus aus der Wohnung, ich gehe in die Arbeit, sie bleibt ein paar Stunden alleine. Die hat uns die ganze Bude zerstört, obwohl ich in einer Hundeschule war, obwohl ich die Sachen umgesetzt habe, wo man halt so gesagt kriegt, mal ein paar Wochen aufbauen, 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, je nachdem. Und ich habe das alles so akribisch eigentlich gemacht, aber das hat absolut gar nichts geholfen. Also die hat uns die Bude zerstört, die konnten nicht alleine bleiben. Die hat mich auf Schritt und Tritt verfolgt, also richtig Controlletti-mäßig. Und so hat sich das eigentlich auch gezeigt. Also ich hatte da ewig mit ihr Probleme, bis ich das überhaupt mal verstanden habe, den Zusammenhang.
Okay, das aber heißt, du bist selber drauf gekommen, sorry. Jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, Tanja, sorry.
Ja, das war tatsächlich ein bisschen so, ich war ja dann in Behandlung bei einer Therapeutin und die hat mich ja dann drauf gebracht, dass ich ein Thema habe mit Verlustsängsten. Und dann kam mir das erst durch das, dass ich dann auch bei mehreren Hundetrainern war, weil das ist ja auch eine belastende Situation mit der Hündin, wenn die nicht alleine bleiben kann, aber ich muss ja irgendwie in die Arbeit, wo ich nur angestellt war. Und dann war eine Trainerin mal bei mir und die hat gesagt, Anja, die hat ein Verlustthema. Also die hat Verlustängste und dann habe ich mir gedacht, ja super, das hat ja meine Therapeutin zu mir auch gesagt. Und dann konnte ich halt so 1:1 zusammenzählen und es wurde halt wirklich erst besser, als ich an mir gearbeitet habe und auch die Kontrolle mehr abgegeben habe und nicht mehr alles kontrollieren wollte.
Ich wollte gerade sagen, ist es wirklich die Verlustangst, die dies hier gespiegelt hat? Oder hat da dein Kontrollzwang nicht mit reingekriegt?
Ich glaube schon beides. Beides irgendwie in so einer gewissen Mischung, aber so kontrollmäßig war, glaube ich, das, was überwiegt. Ja, also was da mehr war. Weil das war irgendwie so vom Gefühl her, ich gehe aus der Haustür raus und die denkt, ich stirb, ich überlebe da draußen jetzt, sie muss da mit mir nach und muss das.
Frauchen ist nicht überlebensfähig, nämlich.
Ja.
Ja,
genau so.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass diese zwei Themen ja einhergehen. Mhm. Weil, Verlust beinhaltet ja einen Kontrollverlust.
Genau.
Und deshalb ist das sehr eng miteinander verwoben. Und ich glaube, dass es einfach auch bei dir so ist, dass es halt einfach verwoben war. Weil die zwei Themen ja nicht so weit voneinander weg
liegen. Ja, das stimmt. Das ist so, ja.
Das heißt, mit der Arbeit an dir ist es automatisch beim Hund besser geworden, ohne dass du da weiter quasi mit dem Hund gearbeitet hast?
Ja, tatsächlich. Also sobald ich so in so ein Gefühl reinkam, ich gebe jetzt mal das ab. Also ich will jetzt einfach mal nichts kontrollieren. Ich lasse los und ich habe halt an diesen Themen gearbeitet, habe ich gemerkt, dass Fly einfach, das ging nicht von heute auf morgen, aber ich habe gemerkt, es wird von Woche zu Woche immer besser. Und wir haben natürlich ein paar Sachen umgestellt. Ich habe dann mit Räumen gearbeitet, also in einem Raum, wo ich ihr halt zugewiesen habe, wo sie nicht mehr so die ganze Fläche zur Verfügung hatte. Das hat ihr auch geholfen, extrem. Und wie gesagt, durch das, dass ich dann an mir gearbeitet habe, wurde es auch bei ihr besser. Also ich hatte wirklich keine Unterstützung mehr von irgendeinem Trainer. Ich habe mich dann mit ihr da irgendwie so rausgeboxt aus dem Ganzen.
Hm.
Ja.
spannend.
Aber das mit den Räumen ist dann, wenn ich mal schnell reflektiere mit euch zusammen, du hast sie quasi aus der Kontrolle rausgenommen, ne? Also wenn ich einem Hund einen Platz zuweise, keine Ahnung, gehe auf deine Decke, dann habe ich, also es hört sich immer blöd an, habe ich die Kontrolle, ja, das ist ein blödes Wort da dafür, aber der Hund weiß, er hat in dem Moment einfach die Aufgabe, da zu liegen oder zu stehen oder zu sitzen, und dann kommt dieses, wahrscheinlich auch bei dir, dieser Kontrollzwang nicht so durch, ne? Weil das ist ja auch unter Menschen, einer gibt manchmal, keine Ahnung, wir fahren jetzt nach links. Und in dem Moment kannst du überhaupt nicht mehr kontrollieren, weil die Entscheidung ist gefallen und du folgst oder du gehst in eine andere Richtung. Also das ist schon für mich vom Zusammenhang her voll nachvollziehbar, wie ihr euch da so entwickelt habt.
Ich mache das ja gar nicht mehr so. Mhm. Ich habe das Thema ja ganz oft, der Border Collie tendiert ja auch dazu, sehr stark, einem den ganzen Tag hinterher zu laufen. Und auch wenn das jetzt nicht unbedingt was mit Kontrolle zu tun hat, will der, also ich habe manchmal das Gefühl, die wollen einfach sehen, was ich jetzt mache. Könnt ihr irgendwas Spannendes machen, das sie nicht mitkriegen? Und ich habe dann auch, am Anfang habe ich dann immer gesagt, ja, jetzt leg dich da und dahin. Und habe dann irgendwann zu mir gesagt, das ist doof. Weil ich diskutiere ja nicht über das eigentliche Problem. Sondern anstatt dem Hund zu sagen, laufen wir nicht hinterher, sage ich zu dem, leg dich dahin.
Ja, du arbeitest über Kommando quasi dann.
Genau. Und habe gedacht, ich mache das jetzt anders. Ich erkläre dem einfach mal, laufen wir nicht hinterher und schau mal, ob der nicht selber eine Idee findet, was er stattdessen tut. Weil ich glaube, wenn du nämlich sagst, also wenn ich jetzt aus dem Raum rausgehe, sag ich mal, ich gehe jetzt auf Toilette, ja, und ich möchte nicht, dass 4 Hunde mitkommen und ich sage denen, mach da Platz, denken die, es geht darum, dass sie sich hier hinlegen sollen. Mir geht es aber darum, dass ich sage, lauft mir nicht hinterher. Was ihr stattdessen macht, ist mir scheißegal. Ja, ich will nur nicht, dass ihr hinter mir herlauft. Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass die Hunde, die Tendenz haben, mitzulaufen, was ja viele Leute einfach nicht stört, ja, haben immer das Problem, dass die Leute mir zeitgleich sagen, dass die nicht wirklich tief schlafen. Ja, klar, weil wenn sie tief schlafen, kriegen sie nicht mit, wenn du einen Raum verlässt. Mhm. Das sind dann Leute, die zu mir gesagt haben, naja, Tanja, also wenn ich Homeoffice mache und sitze am Schreibtisch, dann kann ich auch mal auf Toilette gehen. Wenn ich aber Feierabend habe, dann läuft der Hund mir die ganze Zeit hinterher und dann habe ich das Gefühl, der schläft nicht mehr richtig. Ja, natürlich, weil er dann nämlich einfach die ganze Zeit nicht mitkriegen würde, wenn du den Raum verlässt, wenn er sich mal wirklich ernsthaft hinlegen würde und würde schlafen, ja. Und deshalb bin ich dazu übergegangen, wenn ich jetzt um Räume diskutiere, ja, den Leuten nicht mehr zu sagen, schick den auf den Platz, sondern ich sage immer, fang mal bitte das Gespräch damit an und sag dem Hund erstmal, lauf nicht hinter mir her. Und schau mal, ob er über eine Selbstregulation auch eine eigene Idee findet. Weil ich glaube nämlich, wenn du dem immer nur einen Platz zuweist, umgehst du die Diskussion, dem Hund einmal zu erklären, also erstmal, du läufst mir nicht hinterher.
Ja, jetzt ist ja die spannende Frage. Weil wir haben ja von einem Prozess gesprochen und das war ein Prozess zwischen Anja und ihrem Hund. Mhm. Jetzt ist ja die spannende Frage, nachdem wir deinen Eindruck gehört haben, Tanja. Anja, wie ist es denn heute?
Ja, heute ist...
Das ist ja jetzt das Spannende.
Heute ist es kein Thema mehr. Was ich aber festgestellt habe, wir sind vor 5 Jahren ungefähr umgezogen und dann ist das Thema tatsächlich nochmal aufgeploppt in dem Haus, wo wir jetzt wohnen aktuell, dass sie das dann wieder ein bisschen versucht hat. Und durch das, dass ich ja jetzt mehr Wissen habe, durch die Hundetrainerausbildung etc., habe ich das dann auch so praktiziert, wie Tanja das jetzt gerade erklärt hat, mit dem Wegschicken, weil ja meine Hündin genauso ist, die liegt da im Platz und dann starrt sie die ganze Zeit in die Richtung, wo ich hingegangen bin, so, was kommt jetzt? Wann kommt das nächste Kommando oder Auflösung oder sowas? Und da hatten wir dann kurz nochmal ein bisschen das Thema, weil sie da dann wieder angefangen hat, mir nachzulaufen, dass ich sie dann über Kamera halt ein bisschen so beobachtet habe. Und da fiel mir dann auf, umso öfter ich da reingeschaut habe, also wieder diese Kontrolle von meiner Seite, so was macht jetzt mein Hund? Umso mehr habe ich gemerkt, dass sie nervös im Haus rumläuft, auf und ab geht und irgendwie sich nicht hinlegen kann oder 5 Minuten liegt, wieder aufsteht und das dann alle 10 Minuten gefühlt macht. Und da ist mir aber selber wieder bewusst worden, dass ich ein bisschen in mein altes Muster gefallen bin und da halt dann auch die Fly angefangen hat, ich mache mal das Gleiche wie früher, aber natürlich nicht in dem Ausmaß und mir ist halt auch sofort dann bewusst geworden, weil wir ja den Prozess schon durch hatten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist mir jetzt egal, was du treibst, ich fahre jetzt, du wirst irgendwas machen daheim und habe quasi den Kopf aus, nicht beim Hund sein. Und dann war das eigentlich auch kein Thema mehr tatsächlich. Also, es ging relativ
Aber
schnell.
das finde ich super spannend, weil wir jetzt quasi so einen Weg haben, ne? Du hast es in der Situation, in der es dir nicht gut ging, so gelöst, wie es erst einmal funktioniert hat. Hast dann aber, weil du ja heute, also ja, Panikattacken wirst du vielleicht heute hier und da eventuell noch haben, weiß
Ja,
ich
die
nicht.
sind
Ja,
ab und zu
kannst
noch
ja
da, ja.
vielleicht. Aber du hast heute natürlich eine Stabilität und kannst ganz anders agieren. Und ich finde, das zeigt total schön, was den Unterschied ausmacht, wenn jemand eben instabil ist und in einer besonderen Situation ist, was der dann braucht und was es für einen Unterschied eben macht, wenn jemand halt stabil ist.
Genau.
Hast du das Gefühl, dass dir deine Hündin in der Zeit geholfen hat? Oder hat es das für dich noch komplizierter gemacht?
Nee, also ich muss ehrlich sagen, dass Fly mir extrem viel gegeben hat in der Zeit. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, glaube ich, wenn man jetzt da so psychisch in so ein Loch steckt, sich da noch einen Hund zu holen. Aber ich muss schon zugeben, die hat mich tatsächlich gerettet, weil durch die Panikattacken und diese Angstzustände, wo ich hatte, das ist ja so ein extremer Zustand, dass du ja denkst, du stirbst in diesem Moment. Also da hast du ja wirklich Todesängste, wenn diese Welle kommt. Und ich habe zu der Zeit, also da hatte ich Fly noch nicht, aber wie ich so krass hatte, habe ich das Haus nicht mehr verlassen. Also ich habe meinen Müll nicht mal mehr vor die Haustür bringen können, weil ich dachte, auf diese 5 Meter, ich überlebe das nicht, ich sterbe. Und mein Mann war damals der Impuls, der sagte, du brauchst irgendwas, was dich aus diesem Loch wieder rausholt, jemanden, um den du dich kümmern musst. Und wir hatten halt schon immer Hunde, also ich bin mit Hunden groß geworden und da hatten wir halt keinen Hund. Und dann hat mein Mann eben diese Idee gehabt, wir machen das jetzt, wir holen uns den Hund und ich muss mich kümmern. Und die hat mich tatsächlich da aus dem ganzen Sumpf eigentlich mit zusätzlich zu der Therapie, das muss ich schon sagen, also ohne wäre das nicht gegangen, aber die hat mich dadurch einfach ja aus dem Loch gezogen. Ich musste Gassi gehen, ich musste raus, ich musste wieder für jemanden da sein. Also ich habe mich ja selber um mich kaum noch gekümmert, mir Essen zu machen, fiel mir teilweise sogar schwer. Und ja, Fly war da tatsächlich mein Anker.
Was hat das Pferd da für eine Rolle gespielt in der Zeit?
Das Pferd musste tatsächlich zu der Zeit sehr zurückstecken, weil ich halt auch nicht mehr Auto fahren konnte, so wirklich. Also ich wurde dann immer zum Pferdestall gefahren und tatsächlich hat mein Pferd auch einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass es wieder besser wird, weil die Therapeutin, die ich hatte, die hatte auch Pferde und die hat auch mit denen therapiert, also quasi Kinder therapiert. Und da gab es einen Moment, wo sie gemeint hat, mein Pferd spürt das, wenn es mir so körperlich und psychisch nicht gut geht und ich soll trotzdem hinfahren und mit ihr Sachen unternehmen. Und tatsächlich habe ich auch gemerkt, dass sie anders war, als sie eigentlich ist. Also mein Pferd ist so ein kleiner Rowdy gewesen in ihrer Glanzzeit. Und sie war aber sehr einfühlsam und hat sofort meine Energie gespürt und hat ja, auch dazu beigetragen, aber tatsächlich war das ein bisschen schwieriger, weil ich musste ja in den Stall fahren. Also ich musste ja in ein Auto, ich musste noch weiter wegfahren. Und das war für mich ja schon eine Schwierigkeit, überhaupt in die Arbeit zu kommen. Und dann habe ich natürlich auch sowas dann vermieden.
Das haben wir nämlich gestern drüber geredet,
Ah.
mit einer anderen Podcast,
Gästin.
Gästin, die auch nämlich Pferde und Hunde hat. Und wir da auch festgestellt haben, dass Pferde einfach ganz anders reagieren, als Hunde reagieren.
Extrem. Ich hätte es an ihr
Ja.
gedacht, aber das habe ich wirklich gespürt, dass sie wie so einen Schalter umlegt und einfach, die ist da ganz anders drauf gewesen in der Zeit auch.
Ja, verrückt.
Ja.
Ich finde das voll. Das heißt aber, die hat deine Hündin dir auch die Panikattacken in irgendeiner Form gespiegelt oder hat sie dir mehr diese Verlustgeschichte gespiegelt?
Mehr diese Verlust- und Kontrollgeschichte, ja. Ja.
Mhm, okay.
Und wenn es mir aber richtig schlecht ging, dann war es auch so, dass sie dann sehr meine Nähe gesucht hat. Also die merkt, sobald es mir irgendwie wieder psychisch ein bisschen schlechter geht, dann kommt sie und genau,
Dogman.
macht dann diesen sozialen Kontakt, legt sich dann hin, Kontakt liegen oder die darf eigentlich nicht ins Bett. Das will ich mal kurz erwähnen, aber wie es mir mal richtig schlecht ging, dann hat sie sich ins Bett gekrochen und ich habe mir gedacht, es ist mir jetzt egal. Es tut mir einfach gut, wenn sie da ist und das ist wirklich heftig, was die Tiere einfach spüren. Also wie fein die da drauf reagieren.
Ist sie denn heute so ein Warnsignal für dich? Also wenn du vielleicht selber nicht so merkst, dass du, weiß ich nicht, dass irgendwas ist und dass irgendwas so in dir hochsteigt, wenn sie dann die Nähe sucht, also ist sie schneller als du, dass es merkt?
Nee, das nicht. Also, sobald ich da irgendwie so eine Phase habe, kommt da eigentlich von ihrer Seite gar nichts. Aber was ich merke oder was ich festgestellt habe, ich komme ab und zu leicht in so einen Gedankenstrudel. Also, wenn ich eh schon ein bisschen einen schlechten Tag habe, dann habe ich oft so Gedankenkarussells. Und da ist es witzig, wenn ich dann spazieren bin und ich bin irgendwie in meinen Gedankenstrudel, dann fängt sie an, immer weiter wegzugehen und irgendwelchen Scheiß zu treiben. So ungefähr, hallo, wir mal wieder jetzt wach, komm mal ins Hier und Jetzt zurück, weil dann fängt sie irgendeinen Blödsinn an, wo sie eigentlich nicht tun soll. Und da habe ich manchmal das Gefühl, die holt mich da dann raus. Fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen
Doch,
komisch
das
an,
haben wir
aber
gestern schon mal gehört.
ja.
Ist eine Parallele tatsächlich auch. Aber ich finde es super spannend, weil es sind ja komplett unterschiedliche Hunde, hatten wir gestern auch. Wir hatten gestern jemanden im Interview, der sehr viele verschiedene Hunde hat. Ja, aber ich finde es spannend, dass es da doch gewisse Muster gibt, die sich immer wieder zeigen. Gell, Tanja, das ist faszinierend.
Ich frage mich halt, und es wird wahrscheinlich, wenn ihr mehr Gäste wir hatten, umso stärker sein, dass ob diese Arbeit, auch die jetzt die Larissa gestern beschrieben hat und die Anja heute beschrieben hat, ob das nicht einfach jeder Hund tut. Nur
Möglich.
die Menschen das halt unterschiedlich stark wahrnehmen. Es gibt halt Menschen, wenn du jetzt nicht offensichtlich weißt, dass du jetzt, ich sage jetzt mal, in einer Depression steckst oder in einer PTBS steckst oder in einer Angststörung steckst oder kurz vor einer Panikattacke stehst oder kurz vor einem epileptischen Anfall oder wie gesagt, ich habe damit ein bisschen Erfahrung, weil ich in meiner Welpengruppe in einem Wurf eine Frau habe, die das zweite Mal Brustkrebs hat. Und den zweiten Brustkrebs hat ihr Hund angezeigt. Das heißt, der Hund hat immer wieder mit der Nase auf dieselbe Stelle gehauen.
Krass.
Und ich
Spannend.
frage mich halt, ob das nicht eigentlich alle, ich sage jetzt mal Hunde, bleiben wir jetzt mal bei Hunden, ja,
Ja.
im Prinzip das spüren, nur die halt auch in ihrer Ausdrucksweise nicht alle so mit der Türe ins Haus fallen, ja,
Ja.
die das halt mal mehr oder mal weniger stark zeigen und ob es einfach Menschen gibt, die es halt nicht lesen können. Die vielleicht selber noch gar nicht merken, dass sie in der Spirale schon drin sind, weil sie vielleicht noch nicht im endgültigen Stadium sind, ja. Weil es ist ja schon sehr offensichtlich, ja?
Also ich glaube das auch, dass die Hunde das sehr stark oder sehr oft spiegeln. Ich glaube, dass manche Hunde vielleicht das nicht direkt das Thema spiegeln, aber vielleicht dann das Gegenteil dessen, was die Menschen oft haben.
Das haben wir ja auch schon besprochen.
Genau. Aber ja, wie du sagst, ich glaube auch, dass viele das dann einfach nicht so wahrnehmen, dass die Wahrnehmung dann nicht so da ist, um das zu erkennen.
Genau, aber ich glaube halt, dass du wahrscheinlich, dass jeder sein Therapie oder sein Therapeuten oder seinen Therapiepartner zu Hause hat, ja. Bloß entweder steckt er halt nicht in der Krise, ja, oder er ist noch nicht so stark drin, dass der Hund darauf reagiert. Ich habe es ja auch erzählt, also Yumi hat ja auch so doll auf mich reagiert, ja, als es mir so schlecht ging. Und auch jetzt, die hat jetzt wieder, als ich jetzt die 4 Tage weg war, war das aus dem Rudel der Hund, der sofort wieder Magen gekriegt hat. Die hat 2 Tage jetzt wieder nur gekotzt, ja. Also die scheint auch sehr stark auf solche, sag ich so, zwischenmenschliche Sachen zu reagieren, ja.
Ja, aber wenn wir da mal kurz zum Menschen schauen, es gibt ja grundsätzlich Menschen, die sensibler auf Dinge reagieren und es gibt grundsätzlich Menschen, die einfach ein bisschen robuster unterwegs sind, wobei ich nichts abwerten will, ne? Also das will das nicht irgendwie wertend sagen, sondern es gibt einfach unterschiedliche Typen. Vielleicht ist es beim Hund so, dass die Fähigkeit als Skill vorhanden ist und wir wissen es ja auch, introvertierte Hunde, extrovertierte Hunde, das ist ja sowieso schon, das sind sowieso schon Welten. Ich glaube, das sieht man auch beim Menschen. Nur der Mensch hat halt den Vorteil zu reflektieren, er hat den Nachteil, in Gedankenkarussells zu gehen. Ja, also da ist es ein bisschen eine andere Materie, weil wir ja, ich sage immer, man ist das, was man denkt. Das ist faktisch bei Menschen vorhanden. Hunde, glaube ich, sind da nochmal irgendwie ein bisschen anders gestrickt, dadurch, dass sie nicht so reflexiv sind. Wobei es da ja, also da wären Forschungen halt jetzt mal interessant, gell? Also auf die haben wir ja jetzt keinen Zugriff. Ich weiß gar nicht, ob das erforscht ist, wie Hunde da generell. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Fähigkeit einfach da ist bei denen, ne?
Ja.
Ich denke auch. Und je nachdem, also wie gesagt, bei mir reagieren ja die extrovertierten Hunde eher mit, sie kleben an mir und die introvertierten eher so, oh Gott, ich muss weg.
Ja, so wie es halt quasi in der Beschreibung, ne, von introvertiert und extrovertiert.
Naja, so wie Larissa halt gestern erzählt hat, dass der eine Hund voll reagiert, wenn sie in die Wut kommt und der andere halt reagiert, wenn sie in die Trauer kommt. Und der eine rennt halt weg, wenn sie wütend wird und der andere sagt, oh wow, wir sind wütend, wem hauen wir denn jetzt auf die Fresse, ja? Also daran siehst du ja schon auch, wie unterschiedlich die sind.
Voll. Was denkst du denn, Anja, was dein Hund ist? Intro oder Extro?
Hast du schon mehr mal Intro, tatsächlich, ja.
Würde aber dann eigentlich auch schon wieder so passen, ja, ne? Vom Muster her, vom Ausdrucksverhalten.
Ja. Und die flüchtet auch, wenn ich sauer bin. Oder wenn man mal Streit zu Hause hat, dann ist sie wirklich die Erste, wo sich verpieselt. Ja, wo man sofort merkt, oh leck, die Energie ist einfach zu hoch gerade, die negative, und dann flüchtet sie. Ja.
Pixel, wie reagieren eigentlich Katzen auf sowas? Vielleicht haben wir irgendwann noch eine Katzenfrau
du,
mit drin.
Das wäre auch fragst, spannend. Du fragst, glaube ich, deine beiden Katzen, also die, deren Name nicht genannt werden darf. Ich weiß nicht, ob wir es hier im Podcast. Ich kann mal sagen, Uschi, ich mache auch wieder ein E davor, also explicit language, kein Problem. Ja, aber ich glaube, dass selbst deine 2 Katzen eben total unterschiedlich sind. Vom Typ her einfach. Ja, ich glaube schon.
Also Pixel
Obwohl
reagiert
die sich auch kloppen. Ne?
Pixel reagiert auch krass auf mich. Ich habe ja ziemlich lange gebraucht, um zu merken, warum der Pixel immer wieder auf Hunde losgeht. Auf meine Hunde. explizit hat er sich da ja ganz oft den Balu rausgesucht. Und dann ist der wirklich, also der ist wirklich so oft losgegangen, dass ich mit der Mistgabel dazwischen gehen musste, weil ich gedacht habe, ich fasse da jetzt nicht rein, ja?
Oh Gott.
Kampfkatze.
Und irgendwann habe ich gerafft, dass das immer passiert, wenn ich mit dem Balu schimpf und der Pixel das mitkriegt.
Mhm. Steigt mit ein.
Ja, hat er gesagt, alles klar, der benimmt sich scheiße, wir hauen dem jetzt aufs Maul. Aber das hat halt auch, weiß ich nicht, 2 Jahre gedauert, bis ich da dahinter gestiegen bin, dass während ich dem Balu gesagt habe, wie kacke ich seine Aktion finde, der Pixel irgendwo saß und es mitgekriegt hat und ich den aber gar nicht gesehen habe. Und dann kam der aus dem Off angerannt und hat dem Hund aufs Maul gehauen.
Ja, du hattest eine Kamikaze-Katze an deiner Seite.
Die Kamikaze sitzt gerade neben mir und schnurrt mir ins Ohr.
Ja gut, Baluja ist ja nicht mehr da, also zumindest nicht mehr haptisch unter uns. Ja, da kann ja nichts passieren, oder?
Ja, aber der hat zum Beispiel auch krasse Sachen gemacht. Mhm. Habe ich auch immer ziemlich lang gebraucht. Habe ich auch mal erzählt, glaube ich, im Podcast. Dass ich mit dem,
na, wir haben ja mal ganze Folge gemacht.
Ja, dass ich mit dem durchs Dorf gelaufen bin, an, ich sage jetzt mal, random 20 Leuten vorbei und 20 Mal hat dieser Hund einfach gar nichts gemacht. Und beim 21. hat er sich aufgebaut und hat ein Theater vollführt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, was hat der denn jetzt mit dem gehabt? Was war jetzt mit dem anders? Dann habe ich mir überlegt, hat der nach Alkohol gerochen oder was stimmt mit diesem Hund nicht? Und dann irgendwann, nachdem mir das ein paar Mal passiert ist, habe ich dann gedacht, nee, das bin ich. Ich habe gedacht, und zwar, das war mal bei Frauen, mal bei Männern, mal waren die jung, mal waren die alt. Und letzten Endes waren das dann so, ich sage jetzt mal ein bisschen platt, dir läuft einer entgegen und dann denkst du so, mein Gott, also heute Morgen hast du das Licht nicht angehabt, weil du dir jemand entgegenkommt, der gefühlt jede Farbe des Regenbogens am Körper trägt. So gelb, rot, orange, Schuhe, grün. Weißt du, wo du denkst, so, Alter, hast du dich heute Morgen im Dunkeln angezogen. Und das hat schon gereicht, dass ich sowas gedacht habe oder mal dann eine Sekunde zu lang hingeguckt habe oder so innerlich mit den Augen gerollt habe oder gedacht habe, oh mein Gott, Alter, ganz ehrlich, ja. Oder, weißt du, so, der Rock ist jetzt, also, man kann es auch als Gürtel bezeichnen, ja. Oder irgend sowas, weißt du, sowas ganz Bescheuertes. Also meistens war es irgendwas Optisches, was mir aufgefallen ist, ja. Und da drauf ist der angesprungen.
Aber spannend, er muss ja deine Gedanken gehört
haben. Nein, ich glaube, das war, ich weiß es nicht, ob das meine Gedanken waren oder dass ich denjenigen einfach in der Situation, ich sag's jetzt mal, komisch fand, ja.
Unpassend ins Bild.
Also komisch gar nicht so, dass ich denke, oh Gott, der könnte mir jetzt eine Messe an die Kehle halten oder so, ja. Aber der hat also auch manchmal, wenn du mit dem jetzt, das hat er schon als Welpe gemacht. Ich weiß, dass ich mit dem einmal, da war der, weiß ich nicht, 12 oder 13 Wochen alt, der sah aus wie ein explodiertes Sofakissen, ja. Bin ich mit dem bei uns an diesem kleinen See entlang gelaufen. Und da saß unten mit einem Klappstuhl einer und hat geangelt. Und den haben wir beide nicht gesehen, weil der so unten im Gebüsch saß und wir auch mit dem nicht gerechnet haben, ja. Und ich laufe vorbei und dann sagt der auf einmal, moin. Und ich habe mich einfach nur erschrocken, weil ich...
Erschrocken, ja.
Alter, ist der abgegangen. Mit 12 oder mit 13 Wochen habe ich gedacht, ich bin eine Bestie an der Leine. Also da merkst du halt, dass der Herdenschutzhund da halt feine Antennen für hatte, ja, für irgendwas stimmt mit dem nicht, weil die ja, sag mal, da dafür ja Entscheidungen treffen sollen.
Besondere berufliche Qualifikationen, richtig, nennt man das.
Genau. Also da war der halt komisch und ich habe mich einmal unterhalten mit jemand, die das waren so ganz weitläufige Bekannte. Und die hatten 2 Hunde, eine deutsche Dogge und ein Yorkshire Terrier. Ich weiß nicht, warum, diese Kombination gibt es übrigens öfters.
Spannend.
Und der hat
Größenverhältnis.
Ja, total creepy, ja. Und der hat gesagt, sie haben ein Haus und das Haus nebendran, war so eine Reihenhaus, also so Anfanghaus, Mittelhaus, Endhaus. Und sie haben in dem mittleren Haus gewohnt und das Endhaus wurde verkauft und da ist eine Familie eingezogen. Vater, Mutter und ein Kleinkind. Und er sagt, beide Hunde sind eigentlich total nett mit Menschen. Und vor allen Dingen die Dogge hat diesen Typen gehasst. Ja? Also er hat gesagt, er konnte diesen Hund nicht in den Garten lassen, wenn der Typ draußen war, weil die eskaliert ist. Und irgendwann hat der Yorkshire Terrier auch angefangen. Ja? Gut, der kann mit eingestiegen sein, man weiß es nicht genau. Und sie konnten sich das nicht erklären. Und nach 3 oder 4 Jahren hat sich herausgestellt, dass der Typ pädophil ist.
Oh, krass.
Wow.
Das fand ich auch echt, wo ich gedacht habe, so, also manchmal sollte man einfach, wenn dein Hund oder deine Katze jemand richtig scheiße findet,
dann flüchte.
Und sonst nicht so ist, ja. Also wenn die Pepper irgendwann mal jemanden kennenlernt und die Pepper sagt, auf gar keinen Fall finde ich den gut, dann würde ich mir Gedanken machen.
Ich möchte eine Katzengeschichte mit beisteuern, weil du das gerade sagst, man vergisst ja Geschichten immer. Aber es ist richtig, dass die Katze von meiner besten Freundin, meinem Ex-Freund, der damals noch mein Freund war, eine gelangt hat. Und zwar so richtig ins Gesicht.
Krass.
Und wir natürlich damals die Katze zusammengeschissen haben. Was sie da tut. Sorry nochmal an die Katze, falls sie noch liebt. aber das kam mir jetzt gerade so, wie du das erzählt hast. Stimmt, ich hab da auch schon eine Erfahrung mitgemacht. Ja, also von wem von euch kann ich mir dann den Hund leihen, wenn dann da der Prinz auf dem Pferd bei mir vorbeikommt im Garten? Ich bräuchte da bitte Hilfe und
Behalte das Pferd und schick den Prinzen weg.
Tanja, das ist die Lösung. Ja, ich weiß, warum wir befreundet sind. Du hast immer hervorragende Ideen. Sehr schön. Ja, Anja, du hast mir im Erstgespräch noch erzählt, dass du mittlerweile, du bist jetzt auch schon 5 Jahre Hundetrainerin, das ist auch schon ein Stückchen Zeit, dass du dich auch so ein bisschen mehr orientierst, auf jeden Fall den Menschen mit einzubinden ins Training. Vielleicht magst du uns da deine Gedanken einfach mal dazu sagen.
Genau.
Was dir so im Laufe der Zeit einfach aufgefallen ist.
Ja, also mir ist halt auch immer bewusster geworden, dass im Endeffekt der Hund ja trotzdem immer irgendwelche Themen ein bisschen so spiegelt. Also sei es jetzt zum Beispiel, ich hatte mal eine Kundin, die hatte Probleme, so Grenzen zu setzen. Und der Hund hat halt die ganze Zeit irgendwie bei Hundebegegnungen gepöbelt, was das Zeug hält. Und dann habe ich mir halt mit der Zeit so gedacht, irgendwie will man ja nicht ständig so Symptombehandlung machen, sage ich jetzt mal. Du willst ja schon den Hintergrund verstehen und warum das so ist. Und dann sind wir mit der Zeit so drauf gekommen, dass sie eigentlich da ein Problem damit hat, generell Grenzen bei sich zu setzen, also wirklich ihre Zone zu bewahren und auch mal einen zu anderen Menschen zu sagen, aber halt auch ihren Hund nicht richtig mitteilen konnte, hey, ich übernehme das, alles ist gut, ich setze jetzt mal beim Hund die Grenze, sage ich jetzt einmal. Und ja, wenn man halt immer ein wenig so Fälle hat in die Richtung, wo man einfach merkt, dass der Mensch an sich Themen mitbringt, muss jetzt nicht so ein krasses Thema sein wie psychische Erkrankungen oder sowas. Es kann ja auch einfach sein, dass man merkt, der ist eher ein Schüchterner, der traut sich dann nicht einfach mal Nein rauszuhauen oder sowas in der Art, dass man halt einfach viel mehr am Menschen arbeiten sollte, um auch die Veränderung beim Hund dann zu merken. Also durch die Arbeit habe ich halt jetzt immer mehr gemerkt, dass eigentlich viel mehr bringt, wenn man die Themen von Menschen überhaupt feststellt und da genauer drauf eingeht. Das muss nicht immer der Fall sein. Also manchmal sind einfach Hunde so, wie sie halt sind und bringen da auch ihre eigenen Themen mit. Aber tatsächlich habe ich irgendwie festgestellt, dass das also wirklich ein wenig so ein kleinerer Teil ist von denen, die ich jetzt halt im Training habe. Also die jetzt zu mir ins Training kommen, wo man einfach merkt, dass man den Menschen da mehr an die Hand nehmen muss und ja, einfach auch ein bisschen mehr so die Muster vielleicht erkennt, die sie da so mitbringen, um dann auch was zu bewirken. Mhm. Genau.
Kann ich absolut nachvollziehen. Tanja, du sagst zwar immer, ja, also die Hunde und so, aber du siehst die Tendenz bei deinen Kunden ja durchaus auch, dass da zumindest Dinge manchmal gespiegelt sind, ne? Das erzählst du mir in letzter Zeit auf jeden Fall öfter, ja, dass das so ist. Und es gab ja auch schon die Situation, wo du zu mir gesagt hast, du, das ist ganz klar ein Kunde für dich. und dafür bin ich auch dankbar, dass wir einfach verschiedene Kunden haben. Genauso wie die Anja jetzt wieder andere Kunden anspricht, ja. Weil ich glaube einfach, dass es für jeden Menschen den richtigen Hundetrainer, den richtigen Coach, den richtigen Psychologen, was auch immer gibt. Die Schwierigkeit ist einfach, den zu finden. Und deshalb besprechen wir es hier auch, dass unsere Hörer einfach auch mitbekommen, ach guck mal, da gibt es noch andere Perspektiven und dass man sich schon damit beschäftigen kann, was brauche ich denn eigentlich für mich? Weil was brauche ich für mich, ist, finde ich, schon eine schwierige Frage zu beantworten. Ja, brauche ich die Tanja? Brauche ich die Anja? Brauche ich die Silvi? Aber es gibt einfach ein Angebot, man muss es nur finden. Und deshalb, glaube ich, machen wir die Geschichte hier auch, dass es ein bisschen entstigmatisierter ist. Und ich finde auch bei dir, Anja, innere Stärke und äußere Stärke hat nichts damit zu tun, ob ich eine Panikattacke erlebt habe und Trennungsängste habe, sondern es geht ja darum, wie gehe ich damit um und wie gehe ich meinen Weg damit. Ja. Weil das ist ja da. Aber ich weiß natürlich auch darum, dass es ein Stigma hat, wenn man auch in dem Beruf als Hundetrainer sagt, ich kenne das, ich habe das erlebt, ich war vielleicht sogar in Therapie. Ich glaube, dass es generell so ein Thema ist in unserer Gesellschaft. Wem erzählst du schon gerne, dass du in Therapie warst? Das hat immer noch so ein Geschmäckle,
aber sagt lange man, nicht glaube ich, im so Schwäbischen. Wie früher.
Das war absolut, doch früher, aber es ist noch so.
Ja, aber ich finde, es wird immer mehr, sage ich mal, vogue. Also in Amerika bist du doch niemand, wenn du keinen Therapeuten hast.
Also in Amerika hast du ja nicht nur einen Therapeuten. Ja, da hast du... Da hast du ja ne, für jedes Thema.
Früher warst du hip, wenn du gesagt hast, du hast eine Hausdame oder eine Putzfrau oder eine Hauswirtschafterin genau. oder eine Köchin. Heute hast du für alles einen Therapeuten.
Ja, das ist also in Amerika. Amerika ist ja immer so ein bisschen der Vorreiter.
Gut, aber das auch wird auch übrigens, zu uns schwappen und ich finde, man merkt voll. Das ja auch schon. Mhm. Also, wenn ich sehe, wie oft ich in meinen cool. Podcasts, die ich höre, inzwischen ja. Werbung kriege von einer Plattform, wo man den Therapeuten finden kann, ja? Möchte jetzt den Namen Tanja, nicht nennen. Aber
warum wird dir das so vorgeschlagen?
Das wird mir nicht vorgeschlagen, das ist vorgeschaltet. Also die werben damit und du kriegst einen Code, wenn du über den ihre, also mit dem Code buchst, kriegst du eine Ermäßigung. Es ist im Moment wirklich, wirklich hip. Also man merkt schon deutlich, dass Sachen aus Amerika schon relativ zügig bei uns landen, ja.
Aber ich finde schon...
Hat natürlich auch die...
Ich finde schon, dass man merkt, dass die Menschen da trotzdem noch immer ein bisschen ein wenig eine Hemmschwelle haben, das auch zu erzählen. Also wenn man da damit anfängt, dann merkt man schon, dass da Resonanz zurückkommt. Aber ich finde halt so den ersten Schritt machen, wenige, weil ich glaube ich trotzdem der Meinung bin, dass manche das nicht so richtig greifen können, die jetzt sowas noch nicht hatten.
Wie genau. wenn ich habe eher ja. richtig, ich habe halt eher so eine Schwierigkeit, mir das vorzustellen.
Ja.
Weißt du, wenn du halt so fröhlich durch die Weltgeschichte läufst, ja, so wie ich das halt in der Regel tue, ja, also zumindest vor Ende des Jahres, kann ich mir das nicht vorstellen, dass jemand sagt, ich wach morgens auf und bin schon traurig. Und ich habe das Gefühl, ich möchte den ganzen Tag im Bett liegen und mir eine Decke über den Kopf ziehen. Weil wenn du das noch nie erlebt hast, ist das so weit weg.
Es ist auch extrem weit weg. Also sogar in meinem Umfeld würde ich jetzt mal behaupten, dass so enge Freunde oder auch so Familienkreis mit meiner Thematik nichts anfangen kann. Weil ich bin jetzt zum Beispiel an jetzt so weit geheilt, dass ich sage, ich kann entspannt in Urlaub fahren. Also ich habe da immer noch, wie soll ich sagen, ich habe da so Phobie entwickelt, wo halt die Panikattacken immer stärker da sind, wenn ich weiter weg bin von zu Hause. Also das nennt man so Agoraphobie, dass sich das halt so festsetzt in meinem System und da fragen sich halt viele, das geht bei denen in den Kopf rein. Deswegen sage ich immer, Wenn ich mir einen Finger brich, dann kann ich sagen, ich habe mir meinen Finger gebrochen. So, das dauert jetzt so und so lange, dann bin ich wieder genesen. Aber wenn du halt so eine psychische Thematik hast, dann ist es unheimlich schwer für jemanden, sich das vorzustellen, wenn der sowas noch nie in irgendeiner Art und Weise mal erlebt hat. Also das.
Wir haben mal ein ganz junges Pärchen kennengelernt im Urlaub. Das war mit meinem ersten Mann noch zusammen. Da waren wir, weiß ich nicht, alle gefühlt so Mitte 20 oder Ende 20. Und wir wollten mit denen abends was machen und sie saß am Tisch und hat immer gezählt. Und irgendwann habe ich zu der gesagt, ich sage, Alter, was machst du denn? Sagte sie, muss immer die Fliesen zählen. Und dann
Zwangshandlung.
habe ich die angegrinst und habe gesagt, kannst du mal mit der Scheiße aufhören, wir wollen jetzt gehen. Und dann hat ihr Mann, oder ja, ich weiß nicht, ob die damals verheiratet waren, hat gesagt, naja, es ist nicht nur das Zählen. Er sagt, wenn wir weggehen wollen, brauchen Sie mindestens eine Viertelstunde, weil sie 38 Mal guckt, ob die Kaffeemaschine aus ist, ob die Herdplatte aus ist. Und meine Mutter hat manchmal so Ansätze, dass wenn wir irgendwo hinfahren, Gott sei Dank fahren wir nicht so oft irgendwo hin, ja, dass wir sind noch nicht mal aus der Straße draußen, dann sagt die zu mir, habe ich die Garage zugemacht. Und ich sage inzwischen immer ja, auch wenn ich es nicht weiß, ja, weil ich keinen Bock habe, dass sie da jetzt wieder zurückfährt, ja. Aber das ist halt, wenn du das nicht hast, ja, oder wenn du sowas noch nie hattest, dann kannst du dir das nicht vorstellen.
Aber ich denke, dass da sehr viel Empathie einfach hilft. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist einfach ehrlich. Ja, aber dann trotzdem einfach die Empathie zu haben und jemanden nicht dafür zu verurteilen oder wie du das zum Beispiel bei der Mama dann machst, dass du sagst, sie braucht jetzt die Info, ich weiß, welche Info sie braucht, damit sie sich wohler fühlt, dann gebe ich ihr halt die Info. Das ist ja schon eine Interaktion. Und in dem Moment weißt du einfach, okay, das ist ihr Verhalten, ich kenne das. Und jetzt mache ich es ihr einfach ein bisschen leichter, ich weiß, was ich sagen muss. Ich hoffe natürlich dann, dass die Garagentüre zu ist,
Inzwischen
Tanja.
war es anders. Inzwischen sitzen wir im Auto und in dem Moment, wo sie die Garagentüre zumacht, sage ich schon, übrigens, du machst gerade die Garagentüre zu, du brauchst mich erst in 2 Minuten nicht fragen.
Das ist aber sehr klug, weil du da, Achtung, du installierst da schon was.
Ja.
Tanja, was ist denn mit dir los? Manipulation höre ich da raus. Nee, es ist tatsächlich so, wenn man sowas, also es gibt Wege, damit umzugehen, ohne dass ich jemanden verurteilen oder werten muss. Ne? Es gibt halt ganz komische Sachen. Das Gehirn von Menschen ist sehr komplex, möchte ich sagen. Und da ist sehr viel los und sehr viel Party und manchmal halt auch nicht Party. Aber das ist wirklich so, dass du das ja gut gelöst hast, ja. Weil du gibst dir in dem Moment ja trotzdem ein gutes Gefühl, ja.
Ich glaube, sie hat immer primär das Gefühl, ich verarsche sie. Aber ich habe das, das ist ja auch so mein Ding, weißt du? Ich meine, ich suche ständig irgendwas. Das macht mein ADHS-Kopf, ja?
Ich sage nur Kühlschrank.
Genau. Und jetzt inzwischen, also ich schaffe es ja auch, mit meinem Handy zu telefonieren und es gleichzeitig zu suchen. Und inzwischen ist es schon so, also ich habe halt auch immer den Ton aus, weil das sonst den ganzen Tag so fröhlich vor sich hin hupt, ja? Und dann kannst du auch nicht dem Mann sagen, ruf mich mal eben an, wenn ich mein Telefon zu, weil es ist ja 99,9% der Ton aus. Und inzwischen weiß ich schon, wenn Norbert zu mir sagt, was suchst du? Und ich sage mein Handy, sagt er immer wie aus der Pistole geschossen, guck in den Kühlschrank.
Die Story habe ich auch schon mal
Ja,
gehört.
siehst du.
Ey, das ist, ich
Aber
hab,
schau, das
es
ist jetzt
lag
auch
halt auch
was, was
schon zu.
nicht jeder nachvollziehen kann.
Nein, natürlich nicht. Und deshalb weiß ich ja.
Voll.
Aber ich kann damit halt auch gut leben, wenn er mich damit hochnimmt, ja. Viel schöner ist, wenn er sein Handy sucht.
Das ist nicht im Kühlschrank,
Dann
das
sage
kann ich
ich
schon
immer
mal
schon,
verwenden.
im Kühlschrank ist es nicht, da liegt meins. Ja, also von dem her, ganz ehrlich.
Aber wie gesagt, also Empathie ist einfach so eine Brücke, ja. Und Zwangshandlungen, da bin ich empathisch so, das ist für die Menschen extrem anstrengend. Na, wenn man das jetzt nicht unbedingt weiß, dass das eine Zwangshandlung ist, kommt einem das komisch vor. Du wirst heute vielleicht auch empathischer reagieren und nicht sagen, ja, jetzt hör mal auf damit, sondern du wirst vielleicht sogar fragt, was ist denn los? Können wir losfahren? Mhm. Ja, es ist ja auch eine Idee zu fragen, können wir los?
Ja.
Und ich muss noch nicht mal auf die Situation, die existiert, weil sie hat ja die Fliesen eingehen. Sondern das ist dann ein, sind wir ready? Muss ich noch warten? Wie schaut's aus? Na? Und die Zwangshandlungen haben ja auch einen Ursprung. Das kann man jetzt mal so allgemein sagen, ohne zu viel in die Psychologie zu gehen. Ist ja auch nichts, was man sich aussucht.
Ja.
Na? Und deshalb, es gibt immer eine Möglichkeit, da empathisch zu reagieren. Und mein Gott, also wenn man jemanden sehr, sehr gut kennt, dann klappt es auch, wenn man mal einen Scherz drüber macht. Aber dann kennt man sich sehr, sehr gut und dann ist es auch okay. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist auch immer abhängig davon, wie gut kenne ich jemanden. Ja,
ja, auf jeden also Fall.
Es hat einen großen Einfluss. Ja,
ja.
Voll. Aber jeder Jack ist anders, oder wie heißt der Spruch?
Ja.
Ist bei den Hunden so und ist bei den Menschen noch viel mehr so. Ja,
ja, das stimmt. Jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Absolut.
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist halt, ich glaube, es ist halt für manche Menschen echt schwer nachzuvollziehen, weil es halt eben nicht so greifbar ist wie ein Armbruch oder wie ein, weiß ich nicht, ich habe mir das Bein gebrochen oder
ja.
Ich habe einen Blinddarm rausgekriegt. Halt, ne? Nein, du siehst es halt nicht. Und die Leute sind ja auch erpicht drauf, dass es nicht unbedingt jeder mitbekommt. Also die Leute tun ja auch alles dafür in der Regel, dass es eben nicht jeder mitkriegt, ja?
Mhm. Ja, es ist halt, selbst wenn man selber sich nicht so fühlt als Opfer, wird man oft zum Opfer gemacht von außen. Oh, das tut mir jetzt leid für dich und so. Man geht ein Risiko ein, indem man sich öffnet. Und deshalb sollte man sich in meinen Augen nur öffnen, wenn man selber stabil ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Erzählen, ja, das ist einfach so, ich hätte vor, muss ich schnell nachdenken, 10 Jahren jetzt auch nicht offen das gesagt, da hatte ich auch das ganze Wissen nicht, da war ich noch nicht reflektiert, da war ich noch nicht durchs Gröbste durch. Ich hätte also gar nicht gekonnt, dass ich das erzähle, weil es auch noch nicht fertig war. Es war ein Prozess einfach. Und sowas dauert ja nicht einen Monat. Und ja, es schwappt so rüber von Amerika, dass man sagt, okay, das wird jetzt quasi ein Trend. Aber das Schlimme, was ich einfach gerade sehe an diesem Trend ist, man hört so oft von Upgrades. Werde die beste Version deiner selbst. Denken Sie positiv und so. Das ist leider die Kehrseite der Medaille, die genau das befeuert, was einfach die Ursache nicht löst. Und da haben wir auch wieder die Parallele zum Hund. Wenn er ein Verhalten zeigt, ist es meist ein Symptom. Also beim Menschen nicht anders, du hast ein Symptom. Und wir sind ja uns, glaube ich, alle drei einig, dass wir sehr gerne an die Ursache wollen. Ja. Ja. Das ist auch genau das, was du gesagt hast, Tanja. Dir reicht es dann nicht, dem Hund eine Platzzuweisung zu geben, was ein absolut berechtigter Gedanke ist, weil du eben an die Ursache möchtest. Und du möchtest tiefgründig was verändern, nicht nur über ein Kommando oder ein Signal.
Ja.
Ja. Und ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, obwohl wir alle drei total unterschiedlich arbeiten. Aber der Konsens ist dann spannenderweise doch wieder gleich.
Das stimmt, ja.
Ja? Deshalb sage ich, es gibt sehr vieles, was uns eint. Und ich bin ja Fan davon, sich auf das zu konzentrieren, was uns eint und nicht das, was uns trennt. Ja? Und Tanja, hast du noch eine Frage? Oder...
Nee, eigentlich nicht.
Okay, dann würde ich nämlich den Podcast super gerne beschließen und möchte mich schon mal bedanken, Anja, dass du bei uns zu Gast
bist. Ja, danke an euch.
Dass du uns, frei von der Leber weg einfach erzählt hast, wie das bei dir so war. Ich fand es mega interessant.
Total.
Tanja, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich würde dann der Anja gerne einfach so die letzten Impulse, wenn du noch was teilen möchtest, möchte ich dir gerne überlassen in unserem Podcast. Gibt es was, wo du sagst, das ist eine Botschaft, die du ganz, ganz unbedingt noch hier platzieren möchtest?
Also ich will erst mal Danke sagen, dass ihr den Podcast macht, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich möchte einfach die Menschen bestärken, dass sie nicht irgendwie falsch sind, wenn sie irgendwelche Themen haben, sondern dass jeder irgendwie seinen Weg geht und irgendwelche Erfahrungen im Leben macht, die vielleicht auch nicht so positiv sind, aber dass man trotzdem für sich einfach was draus zieht und immer irgendwie Hilfe annimmt und sich da nicht versteckt, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auch Hilfe holt, wenn man denkt, man kommt jetzt selber einfach nicht weiter. Und das finde ich eigentlich einen wichtigen Punkt.
Sehr schön. Dem glaube ich, ist nichts hinzuzufügen, oder Tanja?
Nee, gar nicht.
Sehr schön. Dann wünschen wir unseren Hörerinnen und Hörern eine wunderbare Woche. Und wir hören uns in Bälde mit dem nächsten Gast, der nächsten Gästin wieder. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
Tschüss. Bye.